Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG-Money-Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Beyond Sports-Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. In dieser Episode haben wir Lea Sophie Friedrich, eine der schnellsten Frauen auf zwei Rädern, zu Gast. Die Bahnradsprinterin rast mit über 70 km/h durch die Steilkurven der Velodrome und das auf einem Rad ohne Bremsen. Es geht um pure Explosivität, Taktik und Nervenstärke. Wer zu früh startet, verliert. Wer zu spät mitzieht, auch.
Lea Sophie Friedrich gehört zur absoluten Weltspitze im Bahnradsprint. Sie ist mehrfache Weltmeisterin, Europameisterin und Olympia-Silbermedaillengewinnerin und dabei ist sie gerade einmal Mitte 20. In dieser Folge sprechen wir mit ihr über den besonderen Reiz dieser Sportart, die Konkurrenzsituation im deutschen Team und warum man im Sprint manchmal lieber langsam fährt, um am Ende richtig schnell zu sein. Freut euch auf eine rasante Bier und Sports Folge mit Lea und uns und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Servus Lea, herzlich willkommen hier bei uns im Bier und Sports Podcast.
Hallo, vielen Dank.
Ja, liebe Lea, schön, dass du uns per Zoom zugeschaltet bist und dadurch, dass du jetzt hier online bei uns im Podcast zu Gast bist, ist Olli heute wieder die Losfee. Das heißt, wir starten wieder mit dem Fragensäckchen und Olli zieht eine Frage raus und liest sie dir gleich vor.
Ja, sehr gerne.
Oh, das hatten wir noch nie. Sehr, sehr cool. Ein Special. Lea, stelle dich einem Entweder-Oder und wähle Dani oder Olli als Fragensteller.
Okay. Olli?
Olli, let's go.
Schau mal, ob das eine gute Wahl war für dich.
Ja.
Teamsport oder Einzelsport?
Problem ist, also nicht das Problem, aber bei uns im Bahnradsport gibt es ja beides und ich mag halt beides richtig gerne, aber ich muss mich ja entscheiden, richtig?
Leider ja.
Tatsächlich würde ich da wirklich die Teamsportart wählen.
Okay. Lieber morgens oder abends trainieren?
Abends auf jeden Fall.
Lieber einen 1000 Meter Sprint machen oder einen 5000 Meter Lauf?
1000 Meter Sprint.
Wasser oder Energy Drink?
Wasser.
Okay, letzte Frage. Als Zuschauer lieber live dabei sein oder vor dem Bildschirm auf der Couch?
Auf jeden Fall live dabei sein. Das ist Feeling ja auch viel geiler.
Sehr cool. Ja. Sehr cool. Dann warst du tatsächlich die erste Person, die bei uns jetzt das Entweder-Oder aus dem Fragensäckchen gezogen hat. Wir haben das schon so lange bei uns im Fragensäckchen drin, aber es wurde nie gezogen. Aber es war ja schon mal cool, so ein paar Dinge direkt zu Beginn schnell und kompakt zu erfahren. Aber du kannst uns ja jetzt noch mal ein bisschen mehr mitnehmen. Und zwar, wir wollen auch so ein bisschen wissen, wer bist du eigentlich auch außerhalb der Bahnradhalle? Also was sollte man eigentlich über dich wissen?
Ja, also ich bin auf jeden Fall auch bei der Bundespolizei angestellt, also dort in der Sportfördergruppe. Also dadurch ist eigentlich auch so quasi meine Zukunft so ein bisschen abgesichert, beziehungsweise kann ich überhaupt den Sport so richtig ausüben. Das muss man auf jeden Fall dazu auch sagen, weil ohne die Bundespolizei könnte ich das auf jeden Fall nicht. Ja, und sonst liebe ich Kaffee, ich liebe es, mich mit Freunden zu treffen, mit meiner Familie etwas zu machen. Ich wohne hier in Cottbus, trainiere hier an dem Stützpunkt. Genau, bin hier vor den Olympischen Spielen vor Tokio bin ich hierher gezogen und ja, musste erstmal so ein neues Umfeld auf jeden Fall kennenlernen, aber eigentlich komme ich ursprünglich aus dem Norden, also aus der Nähe von Lübeck quasi, also bin ich eine Nordleuchte und ja, ich bin dementsprechend auch eine sehr entspannte, lustige Person, habe auch manchmal ein sehr lockeres Mundwerk. Ja, das ist eigentlich so das Grobe, was man über mich wissen sollte. Auf jeden Fall liebe ich auch Essen. auch so ein bisschen mein Hobby, neue Essenskulturen kennenzulernen oder ja, neue Foodspots quasi. Genau, und Skifahren liebe ich auch, wenn ich es machen darf. Also so neben dem Sport, wenn ich es machen darf, dann fahre ich auch sehr, sehr gerne Ski.
Ja, jetzt
Ja.
reden wir noch mal so ein bisschen über das Jugendalter. Also da ist es ja oft so, dass auch viele sich dann dazu entscheiden, dann doch zum Fußball zu gehen oder dann eben beim Fußball landen. Du hast dich aber für den Wechsel vom Fußball weg zum Radsport entschieden. Was waren denn die Gründe dafür?
Tatsächlich war ein Grund bei mir, dass ich ja immer noch mit den Jungs gespielt habe. Also ich habe ja angefangen, Fußball zu spielen bei mir im Heimatort. Das ist ja ein Dorf, das so heißt es. Und da habe ich halt immer mit den Jungs gespielt. Und irgendwann kam ich in ein Alter, wo die gesagt haben, ja, Lea, du müsstest jetzt nach Wismar gehen und dort mit den Frauen spielen, weil es nicht mehr geht mit den Männern oder mit den Jungs. Und dann hatte die beste Freundin von mir, der Opa, der war Radsporttrainer. Und der hatte mich dann gefragt auf dem Polterabend, ob ich nicht mal ein Probetraining machen möchte im Radsport. Und da hatte ich so gedacht, ja, warum nicht? Weil ich wollte jetzt eigentlich noch nicht von zu Hause weg und nach Wismar gehen, wegen dem Fußball. Und ja, so kam das dann. Er hat auch gemerkt, dass ich halt extremes Talent habe. Und das hat mich natürlich motiviert, das zu hören. Und dann habe ich angefangen mit 10 Jahren immer mehr Rad zu fahren und dann so mit 11 meine ersten Wettkämpfe zu fahren. Also natürlich damals noch im Wald und Cross und Straße und sowas. Da ist man ja noch nicht Bahn gefahren. Und dann irgendwann mit 12 hat mich dann mein Trainer, also der mich dort trainiert hatte, gefragt, ob ich nicht mal ein Probetraining machen möchte an der Sportschule in Schwerin, weil wenn ich das halt professionell weitermachen möchte, dann muss ich dort irgendwann hingehen. Ja, und so kam es dann, habe ich mit 12 der Probewoche gemacht. Da hatte ich erstmal die ganze Zeit Heimweh und hatte gar keine Lust mehr da zu sein. Und dann mit 13 bin ich dann tatsächlich doch an die Sportschule gegangen, weil meine Mama gesagt hat, du machst es jetzt. Und so ist es dann gekommen, dass ich dann an die Sportschule gegangen bin und das dann irgendwie die ganze Zeit weiter verfolgt habe.
Aber
Ja.
trotzdem auch total interessant zu hören, dass ja so gesehen dann ein Polterabend ausschlaggebend war dafür,
Ja.
dass du dich für den Radsport entschieden hast, ne?
Ja, also natürlich habe ich nebenbei dann, ich bin ja auch noch geritten und weiß ich nicht. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass der Radsport so viel Zeit einnimmt, dass ich das halt das andere nicht mehr schaffe. Und ich habe mir dann also natürlich auch selber die Frage gestellt, okay, was möchte ich jetzt machen? Und ich war halt damals schon sehr erfolgreich. Ich habe immer die Jungs geschlagen beim Rennen und das hat mir natürlich gefallen. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, ich mache das jetzt weiter, weil beim Reiten war das halt. Das war jetzt nicht wirklich irgendwie Turnierreiten oder sowas, da bin ich irgendwie ein bisschen durch den Wald geritten. Also war nicht so ein großes Ziel dabei. Und beim Radsport, da hatte ich halt immer so ein Ziel oder so ein Ansporn und das hat mir halt total gefallen. Und natürlich auch die Geschwindigkeiten, die ich dort fahren konnte.
Aber erinnerst du dich
Ja.
noch an dein erstes offizielles Radrennen?
Ja, ich erinnere mich daran noch. Und das war gar kein Radrennen, Also das war der Fun Fact dabei, weil damals in der U11 war das so, dass wir noch nicht mit den Rädern durch den Wald fahren durften. Das war ein Crossrennen quasi. Und dann sagt mein Trainer so, ja, Lea, du musst jetzt hier joggen. Und ich so, wie, ich muss jetzt hier laufen? Ich habe gedacht, ich darf jetzt mal Rad fahren. Nee, das ist erst ab der U13. Und dann habe ich in der U13, da musste ich erst noch ein Jahr warten. Und dann durfte ich das erste Mal Radrennen fahren auf dem Rad im Wald. Und das war halt richtig cool. Aber es hat dann am Anfang dachte ich so, wow, warum habe ich jetzt Radsport angefangen, wenn ich jetzt laufen muss? Aber naja, dann nachher das erste Rennen, da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Das war echt cool. Also da habe ich auch gewonnen gegen die Jungs.
Coole Story. Aber nehmen uns mal so ein bisschen mit. Also, wie kommt es dann, dass man vom Outdoor-Radrennen dann in die Halle reingeht, beziehungsweise auf die Bahn kommt? Also, was war da jetzt ausschlaggebend, beziehungsweise wie hast du das dann für dich entdeckt?
Also damals gab es auf der Radrennbahn immer diese Ausdauerdisziplin Omnium heißt die gibt es auch heute noch. Bloß damals war das halt so, da gab es einmal 100 Meter Sprint, dann 500 Meter Zeitfahren, was an sich ja Sprintdisziplinen sind. Und dann gab es halt noch zwei Ausdauerdisziplinen dazu. Und ich konnte halt diese ganzen Sprintdisziplinen immer extrem gut und bin da immer Erste geworden. Und bei den Ausdauerdisziplinen wurde ich immer so Siebte, Achte so. Und als ich dann nach Schwerin gegangen bin, war mir dann auch schnell klar, dass dort am besten immer der Sprintbereich gefördert wird, beziehungsweise die Kurzzeitbereiche. Und dann habe ich halt einfach angefangen, also schon relativ früh, ich glaube mit 14, viel, viel mehr Sprint zu fahren, viel mehr kurze Distanzen. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, dass ich da extrem gut bin. Dann bin ich einen deutschen Rekord nach dem anderen dort eingefahren in der Altersklasse, in der jungen Altersklasse. Und dadurch kam das dann einfach, dass ich gesagt habe, okay, ich bleibe jetzt einfach beim Kurzzeitbereich, weil es mir einfach mehr liegt.
Aber gab es dann bei dir auch so eine Art Schlüsselmoment, als du dann wirklich dann auch so gemerkt hast, ey, verdammt nochmal, ich will wirklich Profi werden?
Ja, der Schlüsselmoment, der kam tatsächlich im ersten Jahr der Junioren. Dort bin ich meine erste WM gefahren quasi und auch meine erste Europameisterschaft. Mhm. Und dort konnte ich schon Medaillen einfahren. Und das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, wow, ich kann international wirklich was erreichen und bei der Weltrangliste halt mitschwimmen. Und das war halt dann für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte das professionell angehen und ich möchte mich halt auch richtig darauf konzentrieren. Und ein Jahr später wurde ich dann 4-mal Weltmeisterin. Und das war dann eigentlich so für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, ich mache jetzt Leistungssport. Und ich bin dann auch ein paar Weltrekorde gefahren. Und es war für mich eine Riesenmotivation, immer wieder neue Rekorde zu brechen, aber auch in der Elite. Und ja, das war dann eigentlich für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte das jetzt machen.
Und wenn du jetzt so ein bisschen auf deine Karriere so zurückguckst, gab es da auch irgendwas, was dich jetzt so komplett überrascht hat, als du dann in den Profisport gekommen bist? Oder war es auch dann wirklich so, wie du es dir vorgestellt hast?
Also erstmal ist ja etwas passiert, was wir alle natürlich nicht erwartet hätten. Das war von Christina Vogel der schwere Unfall. Und das war genau zu der Zeit, wo ich eigentlich von den Junioren in die Elite gekommen bin. Mhm. Und davor habe ich mir natürlich nicht ausgerechnet, okay, ich fahre jetzt gleich eine WM mit oder eine Europameisterschaft, weil halt einfach noch so viele starke Frauenfahrerinnen in Deutschland gibt. Und da habe ich mich dann erstmal da nicht gesehen. Aber als das Schicksal dann passiert ist, beziehungsweise der Unfall, wurde halt schnell klar, dass wir Jüngeren halt jetzt auch eine größere Chance haben, irgendwo mitzufahren. Und da war es halt bei mir erstmal so, okay, ich verspüre jetzt schon eine gewisse Drucksituation, weil damals war ich halt noch so jung und jetzt auf einmal in der Elite zu fahren mit den Großen, das ist natürlich erstmal was Neues und eine ganz krasse neue Erfahrung. Und da musste ich erstmal kurz lernen, mit umzugehen. Und ja, dann bin ich halt die erste WM mit 19 gefahren direkt. Und dort konnte ich schon Vierte werden im Sprint, was für mich halt ein großes Ergebnis war und wo ich richtig stolz drauf war und wo ich halt auch einfach gesehen habe, okay, ich kann, wenn alles klappt und ich gesund bleibe, kann ich schnell noch mehr draus machen und vielleicht sogar nächstes Jahr schon eine Medaille holen bei der WM. Und dann mit 20 bin ich dann das erste Mal Weltmeister geworden, zusammen mit Emma und Pauline im Teamsprint, was halt für uns eine total tolle, also einer der tollsten Erfolge war bestimmt, die wir hier eingefahren hatten, weil das erste Mal als junges Team und dann halt den Weltmeistertitel gleich zu gewinnen, das ist schon, also war schon einer mit der schönsten Momente meiner Karriere, weil es halt auch einfach alles so unerwartet war und so schnell ging. Und ja, dann konnte ich auch gleich meinen ersten Weltmeistertitel in der Einzeldisziplin auf 500 Meter war das damals noch, einfahren. Und das war nochmal ein unbeschreiblich schöner Moment. Und es war auch in Berlin damals 2020. Ja, es war schon richtig, richtig cool, bei der Heim-WM 2 Goldmedaillen zu gewinnen. Und ja, von da an war der Ehrgeiz auf jeden Fall groß.
Werbung. Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sport-Startup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen. Sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende.
Jetzt hast du ja auch eben angesprochen, dass das ja alles super schnell ging. Also es war ja schon ein rasanter Aufstieg, den du da hingelegt hast. Und es war ja auch wirklich wahrscheinlich auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, kann man sagen. Und man merkt aber trotzdem auch jetzt so, wie du redest, so dass du ja wirklich Ambitionen hattest und Ambitionen auch weiter hast. So, wie hat es denn auch so ein bisschen dein Leben dann verändert? Also ich habe jetzt gerade von Fluch und Segen gesprochen. Durch diesen rasanten Aufstieg hast du da gemerkt, so dass du auch an anderen Stellen im Leben so ein bisschen Abstriche machen musstest, was jetzt zum Beispiel Zeit mit Freunden angeht oder mit der Familie. Merkt man das dann, also trotz diesem rasanten Aufstieg, dass das einen irgendwie dann auch triggert so ein bisschen, oder steht da wirklich dieser Aufstieg im Vordergrund?
Ja, also total. Ich musste ganz viele Abstriche machen. Vor allem kam es ja dann auch relativ früh in Frage mit 21, dass ich Tokio fahren werde, weil die Olympischen Spiele wurden ja nochmal ein Jahr nach hinten verschoben, was für mich halt gut war, weil ich dadurch nochmal ein Jahr reifen konnte. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass ich sehr, sehr viele Abstriche machen muss. Ich bin einerseits nach Cottbus gegangen und habe quasi meine Heimat verlassen, wo meine Freunde und meine Familie sind, weil ich gesagt habe, ich möchte 100% geben beim Training und dafür brauche ich die besten Trainingsbedingungen und die sind aktuell einfach in Cottbus. Und deswegen bin ich halt nach Cottbus gewechselt, was für mich auch einfach hart war, weil ich hier nicht zur Schule gegangen bin. Ich habe hier kein Umfeld gehabt, gar nichts. Ich habe hier halt nur die Radsportler gehabt, meinen Trainer und das war's. Und das war natürlich erstmal hart und das war ein Riesenabstrich für mich, weil Familie und Freunde, das bedeutet mir einfach alles und da geht nichts drüber und das muss man sich halt auch einfach bewusst sein und ich denke, ein Leistungssportler macht immer Abstriche in allem. Also es geht ja eigentlich auch nur darum, dass man essen, dass man isst, dass man schläft und dass man trainiert und regeneriert und das war's und das ist dein Beruf und das muss einem halt bewusst werden und das geht einem natürlich manchmal gegen den Strich, so wie es eine Bürokauffrau gegen den Strich geht, die ganze Zeit vorm Computer zu sitzen wahrscheinlich und irgendwelche Sachen zu machen. Das nervt halt irgendwann, aber man macht es, weil man ein Ziel vor Augen hat und ja, daran halte ich mich dann halt oft fest, so in Momenten, wo ich manchmal so denke, warum mache ich das hier überhaupt? Warum steige ich vom Rad und kotze, weil meine Laktatschwelle so hoch ist? Warum mache ich das so? Das ist, glaube ich, völlig normal. Aber es gibt ja auch heutzutage so viele Möglichkeiten, halt auch mental stark zu bleiben mit Psychologen und weiß ich nicht was. Und da haben wir auch, also habe ich auf jeden Fall auch Unterstützung. Und das hilft mir natürlich auch nochmal. Und natürlich die Familie, die auch immer hinter einem steht.
Jetzt haben wir schon zu Beginn viel, viel Cooles und Spannendes über dich als Person erfahren. Jetzt wollen wir mal ein bisschen reingehen, mehr in deine Sportart, den Bahnradsport. Viele kennen ja den Bahnradsport wahrscheinlich von Olympia und aus dem Fernsehen. Wie erklärst du denn jemandem deinen Reiz der Sportart?
Also meine Reize sage ich auf jeden Fall immer, dass es auf jeden Fall die Geschwindigkeiten sind. Aber auch, also einerseits die Geschwindigkeiten, andererseits, dass man ein Team zusammenfahren kann als Mannschaft. Und dass man aber auch Einzelkämpfer ist. Und diese Vielfalt in diesem Sport, die gefällt mir halt so, so gut. Und ich finde es einfach toll, dass man nicht einfach stumpf Rad fährt, sondern dass es halt auch viel auf Taktik drauf ankommt, vor allem in den Einzeldisziplinen im Sprint und im Keilriemen. Dass es quasi im Sprint vor allem wie so ein Katz-und-Maus-Spiel ist. Und ja, der Schlauere und Schnellere halt dann gewinnt. Und ja, vor allem die Geschwindigkeiten, das inspiriert mich halt auch einfach extrem an dem Sport.
Kannst du vielleicht kurz mal eine kleine Übersicht geben, welche Disziplin es bei euch im Bahnrad gibt?
Ja, auf jeden Fall. Das sollte man auch auf jeden Fall erklären, weil es ja jetzt auch nicht so die bekannteste Sportart ist. Also es gibt einmal den Teamsprint, den fährt man jetzt aktuell zu dritt. Dort wird man an der Ziellinie aufgestellt, übereinander. Also es gibt eine Fahrerin, die auf Position 1 fährt, eine auf 2 und auf 3. Die sind nebeneinander aufgestellt. Dann wird ein Countdown runtergelassen. Die erste Person, also die auf Position 1 fährt, die fährt aus der Startmaschine raus. Die fährt auch eine Runde nur. Und die anderen beiden reihen sich dann, wenn quasi der Countdown runtergelaufen ist und die Startmaschine sich öffnet, muss man so schnell wie möglich losfahren. Und dann fährt die erste Person eine Runde und die anderen beiden reihen sich hinter der einen. Dann fährt die zweite Person zwei Runden und die dritte Person drei Runden. Und man wechselt quasi immer nach einer Runde raus. Das ist der Teamsprint und da geht es halt um Zeit. Also wer die schnellste Zeit fährt, hat halt gewonnen, logischerweise. Genau, dann haben wir den Sprint. Dort fährt man am Anfang des Wettkampfes eine 200 Meter Quali. Also die fährt man meistens von oben an. Also eine Radrennbahn ist ja oval und auch schräge. Dann fährt man quasi oben von der Bande los, nimmt Schwung und fährt dann Vollgas 200 Meter und der die schnellste Zeit hat, fährt halt immer gegen den langsamsten Gegner. Und so geht das dann quasi wie so ein Pyramidensystem. Und zum Schluss, man fährt halt immer auch zu zweit gegeneinander, logischerweise, genau. Und dann sind es halt über 3 Runden, wird das Sprintturnier dann gefahren und man fährt halt zu zweit gegeneinander. Genau, und der zuerst ins Ziel kommt, hat halt gewonnen. Und da ist halt das Besondere, dass es halt sehr viel mit Taktik zu tun hat, mit Abständen. Man muss die Abstände richtig einschätzen können zu dem Gegner. Man muss die Geschwindigkeiten richtig einschätzen können. Also da gehört ganz, ganz viel dazu. Also nicht nur, wenn du die schnellsten Beine hast, heißt das nicht gleich, dass du das Sprintturnier gewinnst, sondern man muss da auch sehr schlau fahren und auch wissen, was man damit macht. Und dann gibt es nochmal das Keirin-Turnier. Dort fährt man zu 6 gegeneinander. Dort wird auch am Anfang des Rennens wird ausgelost, auf welcher Position man fährt. Und dann reiht man sich hinter einem Motorrad ein, die ersten 3 Runden. Dann fährt das Motorrad raus und dann fährt man nochmal 3 Runden gegeneinander zu 6. Das ist auch eigentlich somit die gefährlichste Disziplin bei uns im Bahnradsport. Dort passieren die meisten Unfälle. Ja, so gängige Verletzungen bei uns sind meistens so Schlüsselbeinbrüche oder starke Brand- und Schürfwunden. Das interessiert wahrscheinlich auch immer viele. Also wenn man auf so eine Holzbahn bei 70 km/h roundabout hinfliegt, da hast du ordentliche Brandwunden und sehr, sehr viel Splitter auch im Bein oder wo auch immer. Genau, also das ist das Keirin. Und dann haben wir noch 1000 Meter. Dort fährt man, also eine Runde hat 250 Meter und du fährst halt bei 1000 Meter dann 4 Runden auf Zeit, auch aus dem Stand los, wie im Teamsprint.
Okay, wow. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da haben wir
schon mal... Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Da haben wir einen super Überblick bekommen. Also ich habe es zumindest verstanden. Dani neben mir nickt auch. Jetzt hast du ja gerade noch zum Sprint gesagt, dass es ausgelost wird, auf welcher Position man startet. Was würdest du sagen, was ist besser, vorne oder hinten starten und wie sehr entscheidet auch das Los über Sieg oder Niederlage?
Also wenn du hinten startest, musst du auf jeden Fall relativ früh investieren, was halt schlecht sein kann hinten raus natürlich. Deswegen würde ich schon sagen, von hinten ist nicht so gut und die Position 1 ist auch... kann auch nicht so gut sein, weil du halt sehr kontrolliert fahren musst die ganze Zeit. Du musst die ganze Zeit nach hinten schauen, was machen die Gegner. Du darfst nicht zu früh losfahren, dass du halt hinten raus nicht zu schnell eingehst. Also das sind halt auch viele Sachen, auf was du achten musst. Also am besten ist eigentlich immer, wenn man von der Mitte aus fährt, dort kann man nach vorne schauen, also nach vorne kontrollieren, aber auch hinten kontrollieren. Und wenn man dann einen Abstand zu dem vorderen Gegner lässt, kann man das halt auch super zufahren, ja, um einfach taktisch am besten zu agieren. Aber das jetzt einfach so zu erzählen, ist, glaube ich, auch echt schwer zu verstehen, wenn man das nicht anhand vom Video irgendwie so erklärt, also so taktische Sachen.
Ich muss sagen, ich finde es wirklich spannend, da auch zuzugucken, weil im Sprint hat man manchmal so das Gefühl, ihr bleibt jetzt gleich mit den Rädern stehen. Keirin dagegen wirkt manchmal wie pures Chaos. Also es ist ja teilweise wirklich der komplette Gegensatz. Wie sehr spielt da für dich auch der Kopf eine Rolle? Ich denke, vor allem im Sprint ist es ja wichtig, nicht zu früh anzuziehen. Aber auch im Keirin musst du ja schauen, dass du relativ zügig dann auch vorne bist, um vielleicht Stürzen aus dem Weg zu gehen. Und wenn du halt nach der japanischen Motorrad-Session schon relativ weit zurückfällst, kannst du ja wahrscheinlich am Ende auch gar nicht mehr so weit vorkommen. Du musst halt brutal viel investieren. Wie ist denn da so ein bisschen so deine Renntaktik?
Ja, unterschiedlich auf jeden Fall. Es kommt ja auch immer darauf an, also wie der Lauf besetzt ist und wie stark die Gegner sind, weil du hast die etwas nicht so starken Gegner, dann hast du die richtig starken Gegner und jeder Gegner fährt auch einen unterschiedlichen Stil. Und mittlerweile ist es ja schon so, da ich fahre jetzt schon 6 Jahre fast in der Elite, oder ja doch, 6 Jahre in der Elite und ich kenne die Gegner und ich weiß auch, wie sie vom Stil her fahren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Sprint die und die Gegnerin habe, weiß ich auch ungefähr, wie sie fährt, beziehungsweise wir gucken auch uns mit den Trainern immer Videos an, die wir von den vorherigen Wettkämpfen haben, also wo ich vielleicht auch mal einen taktischen Fehler gemacht habe oder wo ich gut gefahren bin, dass man halt sich ungefähr so ein Bild machen kann, wie kann ich jetzt gegen die Gegnerin optimalerweise gewinnen. Also da geht es auch schon sehr, sehr viel um Taktikanalyse und man muss schon sehr, sehr viel nachdenken. Also beim Sprint ist es halt wirklich so, da muss man sich ja nur auf einen Gegner konzentrieren und da weiß ich halt, okay, jetzt nur Augen auf diese Gegnerin und wie sie fährt und welche Linie sie fährt, welche Geschwindigkeit und kann das halt auch da besser einschätzen von der Geschwindigkeit, wann ich was mache und wann nicht. aber da kommt es halt auch wirklich auf Millimeter, Sekunden an. Also man muss so schnell reagieren, wie es nur geht, weil wenn die Gegnerin früher antritt als du, dann musst du auf jeden Fall entweder Vollgas geben oder versuchen, nochmal ranzukommen. Also man darf halt nicht verschlafen. Und beim Kairin ist es halt so, wenn du da mal so einen Tick verpennst, dann kannst du es vielleicht noch rausholen, dadurch, dass halt auch noch ganz viele andere Fahrerinnen dabei sind und die halt auch nochmal einen längeren Weg haben, um dran vorbeizukommen. Also, und das Besondere ist halt auch da, dass du halt nicht nur eine Gegnerin hast, die du observieren musst, sondern mehrere. Und da schaust du natürlich dann oder pickst du dir halt diejenigen raus, die halt sehr, sehr stark sind. Aber natürlich musst du halt auch schauen, dass du Respekt für die anderen behältst, dass die nicht wegfahren, logischerweise. Also es ist schon sehr, sehr viel gucken und alles zusammen.
Aber bist du dann im Sprint lieber eine, die das von vorne kontrolliert und dann auch als erstes anzieht? Oder bist du gerne die Person, die dann erstmal die Gegnerin kommen lässt und sich dann ranzieht und dann eiskalt noch überholst vom Zielstrich?
Also ich bin tatsächlich vom Stil her diejenige, die immer schon von vorne fährt und auch lange Sprints fährt, weil ich das halt auch einfach kann. Und ich muss natürlich meine Qualitäten dann ausnutzen. Aber mittlerweile habe ich nicht mehr den Vorteil, das immer auszunutzen, weil die Gegner natürlich auch wissen, dass ich so immer fahre. Und deswegen muss ich meinen taktischen Stil ja auch irgendwann mal ändern. Also man kann das immer schwierig sagen, wie man genau fährt, aber an sich vom Typ her bin ich schon immer eine, die sehr, sehr lange geht und meistens auch von vorne.
Also ich muss sagen, was mich total fasziniert, ist einfach, dass einem jetzt auch so bewusst wird, dass Bahnrad ja wirklich auch Nervenkitzel pur ist. Also nicht nur für uns Zuschauer, sondern für euch, wenn ihr mittendrin seid, ja wahrscheinlich auch richtig krass.
Ja, total. Also ich würde es auch jedem empfehlen, einfach mal zuzuschauen und vor allem, weil es halt auch nicht so ewig lang ist, sondern es ist halt kurz und mega spannend und man fiebert halt auch einfach so mit, auch wenn jetzt vielleicht nicht gerade dein Favorit fährt, aber es ist einfach trotzdem, so ein Sprintturnier ist einfach spannend, wie unterschiedliche Fahrer gegeneinander fahren und wie viel Kraft und wie viel, ja, wie was für hohe Geschwindigkeiten wir dort auch einfach fahren. Und wenn man sich, glaube ich, auch mal bei einer Holzbahn oben an die Kurve, in die Kurve stellt, also oben an die Bande, ist es auch mal total spannend zu sehen, wie steil eigentlich so eine Bahn ist. Also das finde ich immer total spannend. Wenn ich mich da oben an der Kurve stelle, denke ich mir so, krass, ey, dass ich auf dieser Bahn überhaupt irgendwie fahren kann. So. Und wir fahren ja auch echt langsam, wie du schon gesagt hast. Manchmal im Sprintturnier fahren wir ja auch wirklich sehr, sehr langsam. Das ist schon krass, was da auch Physik ausmacht und sowas. Und ja, ich glaube, das ist für jeden mal, der damit nicht so viel zu tun hat, echt spannend zu sehen.
Ich finde das witzig, weil du es gerade sagst, weil ich war früher immer beim Sechstagerennen in Stuttgart in der Schleierhalle. Und wenn man da reinkommt in die Halle und so dann das aufgebaut sieht und man aber die Bahnradfahrer und Fahrerinnen noch nicht sieht, die quasi noch nicht ihre Runden drehen, kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass da so ein Wettkampf stattfindet, weil die ja teilweise wirklich dann so drin in der Bahn hängen, wo man gar nicht weiß, wie das physikalisch möglich ist, dass die überhaupt noch da irgendwie die Räder am Boden halten. Aber ich glaube, da zuzugucken, das kann man jedem mal empfehlen, weil das wirklich richtig, richtig geil ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich noch eine kurze Frage. Es ist wahrscheinlich schon auch so, dass ihr viele Fotofinishes auch habt im Bahnrad, oder?
Ja, es kann auf jeden Fall ganz schnell sehr knapp werden. Auf jeden Fall. Also das ist halt auch nochmal so was Spannendes, dass du vielleicht am Ziel stehst oder am Start stehst und wahrscheinlich die Stärkste bist von der Qualifikationszeit. Aber wenn du halt nicht die Schlauste bist, dann kann es halt auch mal richtig eng werden, beziehungsweise du kannst halt auch verlieren. Und das finde ich halt so spannend, dass es nicht so berechenbar ist. Mhm. Und ja, dass man halt durch taktische Fehler halt auch mal schnell verlieren kann oder wenn man nicht aufmerksam war. So, und da kommen schon sehr, sehr knappe Geschichten manchmal raus. Ja, das stimmt.
Ist auf jeden Fall ganz interessant, schon so viel jetzt von dir zu erfahren. Und jetzt haben wir ja auch schon ein bisschen mitbekommen, dass du ja nicht nur Kraft trainieren musst, sondern eigentlich auch Technik und Taktik. Wie bekommst du so diese drei Essentials immer unter einen Hut in einer Woche?
Ja, also meistens machen wir immer zweimal bis dreimal die Woche Krafttraining und dann machen wir immer noch so 4 bis 5 Bahneinheiten. Und ja, Taktik machen wir, wie gesagt, einfach, dass wir uns immer viele Läufe anschauen, wo ich vor allem nicht gut taktisch gefahren bin, beziehungsweise kleine Fehler gemacht habe, dass mir das halt nicht wieder passiert und das frische ich auf und das habe ich auch immer wieder vor Augen. Und ich habe halt auch viele Videos, also taktische Videos auf meinem Handy tatsächlich. wo ich mir das dann halt auch immer nochmal selber angucke. Also da muss ja auch nicht immer jemand dabei sein und mir sagen, das und das hast du nicht gut gemacht, weil irgendwann weiß man ja auch selber, okay, das habe ich jetzt falsch gemacht oder das war jetzt nicht so gut. Also meistens weiß ich das auch direkt nach dem Lauf. Aber in der Sekunde musst du halt so schnell entscheiden und so schnell irgendwas machen. Und das ist halt auch so spannend einfach bei unserer Sportart. Weil ein kleiner Schlenker oder ein kleiner Moment, wo du halt unkonzentriert bist, kann dir halt den Sieg kosten. Und ja, da geht es halt wirklich bei uns um Augenblinzeln. Ja.
Was würdest du sagen, wie viel macht da aber dann auch das Material an sich aus?
Ja, ultra viel. Also das Material spielt mittlerweile so eine Riesenrolle, weil international die Gegner einfach, ja, wir sind Auge am Auge, also es sind alle gleich stark gefühlt und es wird immer dichter, das Niveau wird immer dichter und da kommt es halt auch einfach darauf an, wer hat das beste Fahrrad und welches Fahrrad ist aerodynamischer? Also unser Bahnrad besteht ja auch aus Vollcarbon. Unsere Laufräder bestehen aus Vollcarbon. Es ist stabil und ultraleicht halt. Und dann natürlich, wie bauen wir die Gabel auf? Wie steht sie im Wind? Wie sind unsere Zeitfahranzüge, Wenn du die so in der Hand hältst, die sehen aus wie Babystrampler und da müssen wir halt rein. Also sind ultra eng. Manchmal braucht man auch eine Person dazu, um reinzukommen, aber das ist halt aerodynamisch. Und die Helme spielen eine Rolle, also die Schuhe spielen eine Rolle, die Überziehschuhe. Das ist ja ein Riesenthema und da sind wir auch noch immer nicht bei 100% auf jeden Fall. Und da arbeiten wir auch noch immer dran, dass das besser und besser wird.
Heißt, ihr testet auch regelmäßig neues Equipment, neue Räder oder vielleicht auch neue Positionen auf dem Rad? Also so Bikefitting macht ihr wahrscheinlich dann auch öfters, oder?
Ja, also ich habe auf jeden Fall auch einen Biomechaniker, der das mit mir macht und wo wir halt schauen, wo ist das optimale Druckfeld, welcher Winkel, wie muss ich sitzen, welche Sitzhöhe. Also es sind so viele Sachen, wo man halt einfach schauen kann, was man optimieren kann und diese Sachen muss man halt einfach nicht trainieren und das ist halt das Gute. Das kann man sich dann halt sparen.
Kannst du vielleicht mal noch ein bisschen drauf eingehen, was so das Besondere ist an euren Rädern? Ist ja jetzt kein klassisches Straßenrad und auch kein klassisches Mountainbike?
Ja, also bei unseren Bahnrädern ist es halt so, da kommt es natürlich darauf an, dass sie extrem leicht sind, aber auch stabil sind. Das Besondere bei unseren Bahnrädern ist halt, dass wir auf jeden Fall keine Gangschaltung haben. Also wir haben einen starren Gang und wir haben auch keine Bremsen oder sowas. Das ist halt auch der Grund, warum ich viel auch im Kraftraum bin, weil wir auch sehr, sehr große Gänge fahren und die muss ich natürlich auch irgendwie rumbekommen. Und dadurch, dass ich mir nicht vorher einen kleinen Gang schalten kann, muss ich gleich den großen Gang irgendwie rumkriegen und das ist halt auch ein Grund, warum wir Krafttraining machen und das ist aber auch das Besondere an unseren Bahnrädern und dass sie auch extrem unbequem sind, würde ich auch sagen, ist auch sehr besonders, weil die meisten bauen sich ja die Räder, dass man entspannt drauf sitzt, aber wir sitzen eher nicht so entspannt drauf, ja.
Aber das ist total interessant, weil wenn man sich das so ein bisschen im Fernsehen anschaut, dann sieht man ja immer, ihr habt ja auch jemanden, der euch so ein bisschen dann festhält, wenn es dann Richtung Bahn geht und danach muss dann erstmal ausgerollt werden, das ist schon auch was Besonderes, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann nicht rapide abbremsen. Also man muss schon sich ein bisschen ausrollen. Natürlich kann man irgendwie gegenkontern, aber rapide bremsen kannst du auf jeden Fall nicht, ja.
Jetzt haben wir ja zu Beginn eigentlich schon so ein bisschen kennengelernt, dass du ja auch eine besondere Erfolgsstory jetzt schon in deiner Karriere hattest. Also du hast schon unfassbar viele Medaillen bei WMs, bei EM und bei Olympia gewonnen. Gibt es trotzdem bei dir, liebe Lea, so einen Moment, der dir persönlich unfassbar in Erinnerung geblieben ist?
Also auf jeden Fall gibt es da einen Moment. Also es gibt mehrere Momente tatsächlich sogar. Also auf jeden Fall in Paris, wo ich den Weltrekord gefahren bin, auf der 200 Meter Quali. Das war für mich schon ein richtig, richtig toller Moment, weil ich halt auch einfach wusste, ich kann jetzt meine erste Einzelmedaille gewinnen. Und als ich das geschafft habe, das war auf jeden Fall auch ein Riesenmoment für mich und auch eine Riesenerleichterung. Aber auch jeder WM-Titel hat seine Besonderheit und seinen besonderen Moment. Und ja, ich finde einfach so generell dieser Weg einfach immer zum neuen WM-Titel beziehungsweise zu einem neuen Erfolg. Das hat so eine krasse Besonderheit beziehungsweise macht halt einfach süchtig weiterzumachen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich das noch mache, um es immer wieder zu schaffen. Und ja, man weiß ja auch, dass man irgendwie so die Gejagte ist, wenn man erfolgreich ist. Und das ist auch nicht leicht, damit umzugehen, auch mit diesem Druck. Aber irgendwie macht es das auch für mich so spannend und es ist halt dadurch auch schwer natürlich, ist ja klar. Und das, ich liebe halt schwere Dinge zu erreichen. Das inspiriert mich halt besonders. Und ja, aber schon so dieser Weltrekord, also diese Medaille bei Olympia in Paris, das war schon ein sehr, sehr besonderer Moment für mich auf jeden Fall.
Das heißt, wie würdest du auch so deine Leistung zusammenfassen bei den Olympischen Spielen? Bist du damit zufrieden? Also du bist mit zwei Medaillen heimgefahren, Silber im Sprint, Bronze im Teamsprint. Wie hat sich das für dich angefühlt, so wenn du es Revue passieren lässt?
Also wenn ich es Revue passieren lasse, dann war es auf jeden Fall der größte Wettkampf mit Up and Downs. Aber das ist genau Olympia und das zeichnet Olympia auch aus, weil es einfach anders ist wie alle Wettkämpfe. Und im Teamsprint war es halt wirklich so, dass wir die Goldfavoriten waren. Das kann man auch schon so sagen. Aber unerwartet ist halt Neuseeland auch nochmal Weltrekord gefahren und wir sind alle irgendwie fünfmal Weltrekord gefahren. Und ja, wir haben uns in dem Sinne nichts vorzuwerfen, weil wir einfach alle persönliche Bestzeiten gefahren sind und Bronze auf jeden Fall gewonnen haben. Und diese Geschichte muss man dahinter auch einfach wissen. Und deswegen sind wir auch richtig stolz auf die Bronzemedaille. Kairin war es halt so, da war ich auf jeden Fall auch mit einer der Favoritinnen, aber da hatte ich einfach ein mentales Blackout. Also es war so im Halbfinale, dass ich auf einmal was gemacht habe oder einen taktischen Fehler gemacht habe, den ich noch nie vorher gemacht habe. Und das hat mir halt auch einfach gezeigt, dass Olympia mental halt nochmal ein anderes Level ist. Und ja, da war ich auf einmal nicht ich selber und es war irgendwie so, ich wusste, dass ich das gerade falsch mache, aber ich konnte nichts dagegen machen. Es war, also ich kann es auch bis heute nicht so richtig beschreiben, aber im kleinen Finale habe ich dann wieder gewonnen und das war natürlich für mich mega ärgerlich. Aber dann habe ich mir auch gleichzeitig gesagt, nein, ich gebe mich jetzt nicht auf und ich kämpfe für die Medaille im Sprint. Und ich glaube, diesen Schritt zu gehen und sich mental nicht aufzugeben, das ist halt auch so nochmal so eine Challenge bei Olympia, das immer wieder jeden Tag sich zu motivieren und das weiterzumachen. Und bei uns im Bahnradsport ist es ja auch tatsächlich so, wir haben einen Wettkampf über 6 Tage. Das ist ja nicht nur ein Tag, wo wir jetzt performen müssen, sondern es sind halt fucking 6 Tage, die du fahren kannst. Und ja, das war für mich auf jeden Fall nochmal so eine richtige lange Durststrecke. Bis zur silbernen Medaille im Sprint. Und das war auch sehr besonders.
Wow, ich muss schon sagen, es ist total spannend, dass du uns hier so ein bisschen in deine Achterbahnfahrt der Emotionen und Gefühle bei Olympia mitnimmst. Also vielen Dank auch für die ehrlichen Worte. Das ist echt total
Ja,
interessant,
gerne.
auch mal da so eine ehrliche Antwort zu hören, dass nicht immer alles perfekt läuft, auch wenn man vielleicht die Veranlagung dazu hat und weiß, dass man favorisiert ist. Jetzt ist ja LA 2028 in 3 Jahren auch nicht mehr so weit weg. Was sind denn so die Stellschrauben, an denen du drehen möchtest? Und hast du dir da auch dann die Goldmedaille als Ziel gesetzt? Oder ist es was, woran du noch gar nicht denkst?
Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Rechnung offen mit Olympia und ich möchte die Goldmedaille gewinnen. Also das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und ich habe ein paar Stellschrauben, an denen ich arbeiten möchte und die werde ich auf jeden Fall angehen. Und ich hoffe einfach nur, dass ich gesund bleibe. Das ist erstmal das Wichtigste, weil das ist auf jeden Fall die Voraussetzung dafür, um das zu schaffen. Aber ich bin auch sehr, sehr motiviert, da noch hinzufahren. Erstmal der Ehr an sich, mega geil. Aber auch einfach als Team dort nochmal zu performen, beziehungsweise auch einfach alleine nochmal LA zu fahren. Ich denke, wahrscheinlich werden es auch meine letzten Spiele sein. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall nochmal angreifen und alles geben.
Also ich finde, wenn man so das von außen betrachtet, dann geben Emma Hinze, Paulina Grabosch und du vor allem einfach auch so ein super sympathisches Team. Also da, also man sieht einfach, dass da ja einfach eine Harmonie da ist und dass ihr euch untereinander auch echt gut versteht, dass da so ein blindes Verständnis auch fast schon da ist. Plant ihr dann auch in LA zusammen anzutreten?
Ja, also das muss man natürlich sehen. Das sind noch mal 3 Jahre und es gibt ja auch andere Fahrerinnen, die gerne dort mitfahren möchten. Und da musst du dann jetzt einfach über die Jahre sehen, wie das Niveau bleibt, wie es ja einfach entwickelt. So, ich möchte jetzt auch gar nicht vorausnehmen, dass ich dort sein werde. Natürlich werde ich alles dafür geben, aber man hofft es natürlich nicht. Aber es kann natürlich sein, dass ich auch nicht dabei bin im Team. Genau, da muss man halt einfach schauen. Aber natürlich würde es mich freuen, wenn wir halt einfach das schnellste Team zusammenstellen können und dort am besten performen können. Und wenn ich dazu gehöre, dann bin ich dazu sehr, also bin ich da sehr dankbar natürlich.
Ja, und wenn du jetzt schon so ein bisschen Werbung machen müsstest für euer Team, was sind denn eure Stärken? Was macht euch so besonders?
Ja, also uns macht auf jeden Fall besonders dieser Ehrgeiz, also dass wir immer 110% geben, nicht nur 100, sondern immer drüber und irgendwie nochmal versuchen, was zu verbessern. Oder man denkt darüber nach, was könnte man hier noch machen und da noch machen. Also dieser Ehrgeiz, aber auch, wie man sich so gegenseitig aufbaut, dass man auch mal wieder was Neues probiert, dass man halt neue Trainingsmethoden sich überlegt, beziehungsweise mit den Trainern bespricht, dass wir halt einfach vielfältig sind. Aber halt auch, glaube ich, dieser Switch einfach mal, wenn man vom Training kommt, einfach mal lustig sein kann, einfach mal den Tag genießen und auch mal abschalten vom Sport. Ich glaube, das ist auch so wichtig. Und das zu separieren, das können wir, glaube ich, auch echt gut.
Ich habe am Anfang schon mal so ein bisschen über Fluch und Segen geredet. Es ist ja sicherlich auch Fluch und Segen, dass du ja mit deinen Teamkameraden oder Teamkameradinnen ja auch Konkurrentinnen für die Einzeldisziplinen hast. Also wie geht ihr damit untereinander um?
Ja, das ist auf jeden Fall nicht so leicht. Also mittlerweile kann ich das sehr gut separieren und kann auch auf jeden Fall sagen, so ja, jetzt gehen wir hier als Team ran. Das Gute ist ja auch immer, Teamsprint ist meistens immer als erstes. Deswegen kann man erstmal als Team agieren und dann ist man halt auf sich selber gestellt, beziehungsweise fährt da auch wahrscheinlich gegeneinander. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja auch sehr hoch. Ja, und das muss man einfach separieren können. Also ich denke, wenn man auf der Bahn ist, sind wir Gegner und im Privaten sind wir dann halt einfach Freunde. Und so muss man das auf jeden Fall vom Kopf her angehen und da gönnt man sich halt einfach nichts und das ist halt so. Aber so ist das Spiel halt und ja, das musste ich auch erstmal so lernen, weil am Anfang war es halt so, es ist eigentlich meine Freundin oder da verstehe ich mich gut und ein bisschen blöd gegen die zu fahren, aber ja, letztendlich ist es halt das Spiel und das muss man sich halt dann irgendwann vor Augen führen.
Ja. Ja, auf der Strecke werden dann aus Freunden Rivalen, ne? Ja. Vielleicht noch ein Thema, was du ja eben auch schon kurz angerissen hattest, und zwar das Thema Weltrekorde bei den Olympischen Spielen. Also man saß da vorm Fernseher und der Kommentator, der kam aus dem Staunen ja gar nicht mehr raus. Die Weltrekorde, die sind ja gepurzelt und es war ja schon was Besonderes so. Und ich glaube, ihr wart auch eine der ersten, die den Weltrekord aufgestellt haben und dann kam immer mehr dazu so. Woran lag das? Also, warum ausgerechnet bei Olympia? Warum sind da so viele Weltrekorde gefallen?
Ja, Olympia ist natürlich der Wettkampf, wo alle performen wollen, wo alle am besten sind und wofür alle 4 Jahre trainieren. Und deswegen war uns das auf jeden Fall schon klar, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir Weltrekord fahren. Und das war auf jeden Fall unser Ziel. Aber das war halt auch das Ziel von den anderen. Und für uns war es jetzt nicht so eine Riesenüberraschung, dass Weltrekorde gefahren werden. Aber für uns war es eine Riesenüberraschung, dass Neuseeland einen Weltrekord gefahren ist, weil die waren vorher immer so sechster, fünfter Platz und auf einmal waren die so gut. Ja, das war auf jeden Fall mega überraschend für uns. Und ja, es war ein spannendes Turnier, also habe ich noch nie so erlebt. War für mich auch eine neue Erfahrung, aber da hat sich es auch wieder gezeigt, dass wir ein super tolles Team waren. Wir haben uns gegenseitig aufgebaut, auch wenn wir in dem Moment verspürt haben, okay, wir fahren jetzt nur im kleinen Finale. Es war aber nicht so, boah, nee, toll, es geht nicht mehr um Gold, sondern wir haben uns halt nochmal richtig dafür gegenseitig motiviert. Jetzt, wir holen jetzt Bronze und wir gewinnen jetzt Bronze und das ist unsere Medaille und die holen wir uns. Und das wäre in den Jahren davor wahrscheinlich nicht so bei uns gewesen. Also wir haben uns da schon extrem krass entwickelt und diese Engstirnigkeit, immer nur Gold zu sehen, war nicht mehr so krass da, weil wir halt auch einfach uns bewusst gemacht haben, egal welche Medaille, die ist Gold wert. Und das haben wir uns da in dem Turnier richtig vor Augen gehalten. Und ja, das war auch richtig schön zu erleben als Team, dass wir da so zusammengehalten haben.
Ist dann aber der Teamsprint schon so die Disziplin, wo du dir auch die größten Erfolgsaussichten ausrechnest?
Auf jeden Fall, also ich sag mal so, also wir Radsportler sagen immer so, das ist die leicht verdienteste Medaille, weil da geht es halt um die Zeit, da geht es halt nicht darum, um die taktischen Sachen großartig, also ein bisschen um Taktik geht schon, aber nicht so viel wie in den anderen Disziplinen. Und ich würde schon sagen, dass es so die leicht verdienteste Medaille ist und darauf optimieren wir auch sehr, sehr viel. Natürlich wollen wir Richtung LA den schnellsten Teamsprint zusammenstellen und das ist auf jeden Fall nochmal eine neue Challenge und eine neue Aufgabe, weil das ist halt einfach kein Selbstläufer, wieder in 4 Jahren so schnell zu sein, wie wir in Paris waren. Und die Bahn wird wahrscheinlich auch nicht so schnell sein wie da. Und das sind halt so viele Aspekte, die dazugehören.
Vor allem hast du ja eben auch gesagt, dass es ja die erste Disziplin ist, die gefahren wird. Das ist ja dann auch nochmal was Besonderes, wenn du ja, mit so einer, vielleicht mit einer Goldmedaille oder einfach mit einer Medaille an sich und schon mit einem richtig guten Gefühl halt in diese Wettkampftage startest. Da gehst du ja wahrscheinlich auch mit einem ganz anderen Mindset dann an die Einzeldisziplin ran, wenn du weißt, okay, die Teammedaille ist im Sack.
Ja, auf jeden Fall. Also das motiviert natürlich nochmal umso mehr, wenn man dort gut abgeschnitten hat. Das stimmt auf jeden Fall, ja.
Das hast du ja eben auch schon angesprochen, dass du noch gar nicht weißt, ob du oder auch ob Emma oder Paulina dabei seid, weil es ja auch viele andere mögliche Kandidatinnen gibt für euer Team oder allgemein auch für die Einzeldisziplin. Wie siehst du aktuell generell so die Entwicklung des Bahnradsports in Deutschland?
Ja, das ist ein gutes Thema. Also bei uns gibt es auf jeden Fall viele Schwierigkeiten. Also vor allem so in der Nationalmannschaft mit Strukturaufbau, mit Trainingsplänen. Also da haben wir gerade so ein bisschen Probleme, dort einen optimalen Aufbau übers Jahr zu finden, der uns schnell macht. Es gibt auf jeden Fall gerade so einen kleinen Umschwung nach Paris. Also es ist natürlich auch viele Sachen, die wir einfach auch viel verbessern wollen, die wir anstreben, in LA nicht mehr zu haben, auf jeden Fall nicht mehr zu haben. Und das, ja, bedarf auf sehr, sehr viel Arbeit und daran arbeiten wir jetzt auf jeden Fall viel. Und deswegen gibt es halt auch manchmal so Momente, wo man frustriert ist oder wo man halt irgendwie auch keinen richtigen Ausweg oder Weg findet, gerade momentan. Und ja, da müssen wir jetzt einfach langfristig schauen, wie wir am besten nach LA gehen und vor allem mit wem wir da am besten hingehen, ja, um es mal so zu sagen.
Aber gibt es schon Nachwuchsathletinnen, denen du auch den Sprung zutraust, dass die bei LA auch vorne dabei sein könnten, noch zusammen mit euch dreien?
Ja, also momentan sehe ich da auf jeden Fall zwei Sportlerinnen, die auf jeden Fall mitstreiten können und die auch dort fahren können auf jeden Fall. Also einmal die Clara Schneider, die ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr starke Nachwuchssportlerin, aber auch die Alessa Pröpster, auch eine sehr, sehr starke Nachwuchssportlerin. Und ja, da muss man halt einfach schauen, wie sich jetzt über die 3 Jahre entwickelt, wie die sich beide entwickeln, ob sie gesund bleiben und genau, wie bei uns eigentlich auch. Also die können auf jeden Fall auch sehr, sehr schnell fahren und da sind wir auch froh drüber, dass wir da die beiden noch haben, die uns quasi so ein bisschen aushelfen, sage ich mal.
Aber für das Team werden dann 3 Athletinnen und 1 Ersatzfahrerin berufen für Olympia, oder?
Genau, ja. Also 4 Fahrerinnen insgesamt und 1 als Ersatz.
Jetzt habe ich ja ganz am Anfang auch kurz angesprochen, dass ich schon mal beim 6-Tage-Rennen in Stuttgart war. Mittlerweile gibt es ja noch 2 6-Tage-Rennen in Deutschland, in Berlin und Bremen. Sind es auch so Rennen für dich auch noch so richtige Highlights?
Ja, also ich mache ja immer nur Berlin mit. Bremen habe ich jetzt noch nicht mitgemacht, weil wir machen meistens immer nur ein Rennen davon mit. Oder mein Trainer macht das meistens immer so mit uns. Aber ich finde, Berlin ist schon immer richtig cool. Allein die Stimmung mit der Musik, das Publikum nimmt einen total mit. Die sind total on fire und freuen sich und feiern das alles. Und das ist schon nochmal ein ganz, ganz besonderes Feeling, weil das haben wir ja so beim Wettkampf nicht mit dieser musikalischen Atmosphäre und diesem Feierlichen, und das ist auf jeden Fall schon immer so ein richtiges Highlight. Auch dieses Jahr war das so cool im Januar, als wir da beim Berliner 6-Tage-Rennen waren und das Publikum, es hat so mitgefiebert und zugeschaut und einen angefeuert, und ja, das ist schon immer was ganz Besonderes auf jeden Fall.
Gibt es noch irgendeinen anderen Ort, an dem du gerne antrittst, irgendwie wegen der besonderen Bahn oder den Fans oder dem allgemeinen Feeling so?
Also ich fand die Weltmeisterschaft zum Beispiel in Berlin, das fand ich auch richtig krass. Da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass es die Heim-WM ist und dass das ganze Publikum nur für einen selber war. So. Und es war schon cool, wie die einen dort mitgenommen haben. Und das ist mir auf jeden Fall so im Kopf geblieben, wie das da war, wie die Stimmung war. Und es war unbeschreiblich. Also ich bin bei dem 500 Meter Zeitfahren bin ich über die Ziellinie gefahren und ich wusste, ich habe gewonnen, ohne dass ich es gesehen habe auf der Tafel, weil das Publikum einfach so laut geschrien hat und sich so gefreut hat. Und das war auch ein unfassbares Gefühl. Es war auch im Teamsprint so oder wo auch immer. Also das war echt schon richtig, richtig cool. Und ansonsten habe ich halt so Bahnen, die ich gerne mag, aber da ist das Publikum meistens für andere Länder.
Dann kommen wir jetzt zum Abschluss zu den schnellen Fragen. Also wir werden jetzt dir ein paar Fragen stellen und du darfst sie beantworten. Frage Nummer 1. Was ist dein Lieblingsessen nach einem harten Renntag?
Rumpsteak mit Ofenkartoffeln.
Wow, Rumpsteak mit Ofenkartoffeln, das hört sich ja geil an.
Ja.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Nächste Frage. Wähle 2 Promis, mit denen du gerne im Teamsprint antreten würdest?
Auf jeden Fall Billie Eilish und Pink.
Oh, was für ein Duo. Lea, Sophie Friedrich, Billie Eilish und Pink im Teamsprint.
Ja. Und an welcher Position fährst du dann?
An der letzten, dann kann ich zugucken.
Ja, vielleicht gibt es ja mal das TV-Total-Promi-Bahnradsprintrennen oder so.
Dann wird ja, das ja ey, vielleicht... das ja vor allem mit den beiden.
Ja, da musst du dich vielleicht mit Joey Kelly oder so abgeben.
Oder
ja,
Axel Stein.
Okay. Axel Stein, ja.
Ach, ihr würdet mir auch schon reichen.
Ja, das wär auch cool. Zusammen mit Beyond Sports. Ja, müssen wir aber trainieren. Müssen wir trainieren.
Ach Gott.
Aber ich hab auf jeden Fall stabile Waden. Das hilft auch.
Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut.
Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Lieber ein geiles Wochenende mit tollem Publikum in der Halle verbringen oder persönliche Bestzeit fahren?
Nee, Bestzeit.
Dann
feiere ich mich halt alleine.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und da bin ich gespannt. Wenn du eine neue Disziplin im Bahnradsport einführen dürftest, wie sieht diese aus?
Boah, das ist eine richtig gute Frage, das habe ich noch nie gefragt.
Siehst du mal, das ist die letzte Frage.
Das ist krass. Aber wahrscheinlich so irgendwie, also ich mag halt Hüftheben voll gerne beim Kraftraum, dann irgendwie so Hüftheben vorher. Dann eine Runde, aber auf Zeit alles. Hüftheben, 3 Wiederholungen oder so. Dann eine Runde sprinten und dann nochmal Hüftheben und dann Stopp. So, das ist total dumm.
Also so,
aber das würde ich irgendwie cool
finden. Hört sich ein bisschen an wie so ein Triathlon, nur umgewandelt.
Ja, oder so Hyrox-mäßig.
Ja, Hyrox-mäßig, ja. Kannst ja mal im Training vorschlagen. Dann könnt ihr mal eine Runde machen und gucken, wie es ankommt. Ne?
Ja, voll. Oder halt irgendwie noch eine Zeitfahrdisziplin, würde ich, glaube ich, cool finden, weil das kann ich halt einfach gut.
Mhm. Ja, cool.
Ja.
Ja, liebe Lea, wir haben jetzt fast eine Stunde geschnackt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Du hast uns irgendwie so in alle Bereiche mitgenommen, die man so über Bahnrad und Bahnradsprint so wissen möchte. Also vor allem haben wir auch so ein bisschen was über dich erfahren, wie du halt auch deine Karriere gestaltet hast, wie rasant die Karriere auch war, wie besonders die Karriere auch war und dass du weiterhin auch ambitioniert bist. Das ist sehr schön. Wir drücken dir die Daumen für die Reise nach L.A.
Vielen Dank.
Dass es mit der Goldmedaille klappt. Das werden wir auf jeden Fall auch gespannt vom Fernseher verfolgen. Ich denke, in L.A. werden wir wahrscheinlich nicht dabei sein. Aber es war auch cool zu sehen, was für Nervenkitzel hinter Bahnrad und Bahnradsprint vor allem steckt. Also es war schön, da mal Einblicke zu bekommen, wie das eigentlich dann ist, was da im Kopf so vor dir oder was da im Kopf in dir los ist und was da alles passiert und was man alles beachten muss. Das war sehr, sehr schön. Und vor allem sind mir deine ehrlichen Worte zu den Olympischen Wettkämpfen in Erinnerung geblieben. Also vielen Dank, dass du so offen und ehrlich mit uns hier gesprochen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel über Bahnradsport kennengelernt und ja, war eine tolle Folge. Vielen lieben Dank. Und wir müssten uns natürlich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Lea, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Bahnradsprint in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Bahnradsprint, die Bühne gehört dir.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für das freundliche Feedback. Ja, und ich kann auf jeden Fall jedem mal ins Herz legen, einfach in den Bahnradsport zu kommen. Es ist einfach so eine vielfältige Sportart. Man kann einerseits als Team zusammen gewinnen, man kann alleine gewinnen, man kann Geschwindigkeiten erleben, die man sonst nie auf dem Rad erleben wird. Und es ist einfach eine unfassbar spannende Sportart. Macht es auf jeden Fall, kommt zu uns nach Cottbus oder nach Schwerin oder nach Kaiserslautern oder wo die ganzen Stützpunkte sind. Fangt dort an, meldet euch an. Ihr werdet von super tollen Trainern begleitet, die euch bis an die Spitze tragen und vielleicht sieht man sich dann ja auch mal ganz oben. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin.
Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.